BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Ratsch heute über Kunst. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, sagt Karl Valentin. Und er hat auch gesagt, ich freue mich, wenn es regnet. Weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also unabhängig vom Wetter ratschen wir heute. Und heute, wie gesagt, geht es um Kunst. Bei mir zu Gast ist die Kunstauktionatorin Katrin Stoll vom Auktionshaus Neumeister in München, eines der renommiertesten und bekanntesten Auktionshäuser in Bayern. Und wir reden über Kunst, über Wertanlagen, über alte Meister und moderne Kunst, was Kunst alles ist, wie viel Kunst bedeutet und welche Geschichten auch hinter Kunstobjekten stehen. Und, falls Sie noch nicht dabei waren, ich auch nicht, wie es überhaupt auf einer Auktion zugeht. Meisten von uns kennen es nur aus dem Kino, wenn dann der berühmte Hammer fällt zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Ob das wirklich so ist oder noch so ist, auch das erfahren wir von Katrin Stoll. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zur Katrin Stoll. Schön, dass Sie gekommen sind. Sie sind ein großer Volksmusik-Fan, möchte ich fast schon mal sagen.
Ja, ich habe tatsächlich als Kind Hackbrett gespielt und war auch in einem Stubenmusik-Trio. Guten Morgen übrigens auch von mir. Und vor allem vor Weihnachten terrorisiere ich meine Familie immer mit alpenländischer Saitenmusik und hier in der Stadt. Und habe also so zwei Seelen in meiner Brust, einerseits moderne Kunst und andererseits aber Tradition.
Aber das passt doch gut zusammen, auch in der Kunst.
Naja, die Kunst im Idealfall erhält natürlich Tradition und Werte und ist eigentlich auch sehr nachhaltig. Also ja.
In Ihrem letzten Magazin vom Auktionshaus Neumeister haben Sie mit so einem schönen Satz begonnen. Kunst hat die Aufgabe, wachzuhalten, was für uns Menschen so von Bedeutung und notwendig ist. Also das sagt ist von Michelangelo, Sie haben ihn zitiert. Das sagt doch wieder, wie wichtig Kunst in unserem Leben ist. Und ich glaube, von Zeiten von Lockdown haben wir gemerkt, welchen Hunger wir haben nach Kunst, nach Inspiration, nach schönen Dingen, die man betrachten kann, wenn man sie nicht zu Hause hängen hat.
Ja, da muss man erst mal definieren, was ist für uns Kunst. Und das fängt in München zum Beispiel für mich schon bei der Architektur an. Wenn Sie in den alten Hof gehen oder die Ludwigstraße, die Glänzearchitektur, die Kirchen, das ist Kunst, die für jeden Bürger zugänglich ist, ohne Eintrittshürde. Und die auch was macht, also neben der Nachkriegsarchitektur, die wir hier auch haben. Und von außen dann nach innen gehend natürlich in der Malerei, aber auch Kunsthandwerk, auch im Hausgerät sozusagen, in der angewandten Kunst, also jetzt mal Kaffeekanne, Porzellan, bis hin zu Schmuck, Möbel. Also es gibt sonst viele Bereiche, die eigentlich unseren Alltag prägen und vielleicht auch in den früheren Generationen geprägt haben.
Manchmal ist es aber auch gar nicht so bewusst bei Alltagsgegenständen, dass die zum Beispiel auch Kunst sind, ob das jetzt Kunsthandwerk ist oder Porzellan. Eigentlich ist vieles Kunst. Kann man Kunst so per se definieren?
Es gibt sicher kunsthistorische Definitionen, die ich jetzt nicht abrufen kann. Aber zum Beispiel die neue Sammlung, die ist ja bei uns um die Ecke. Also wir sind da ja in der Barerstraße bei den Pinakotheken. Und in der Pinakothek der Moderne unten ist die neue Sammlung. Da sehen Sie auch Autos und Motorräder und Alltagsgegenstände. Und da müssen Sie gar nicht einmal ins Museum gehen. Das sehen Sie auch von außen am Abend, wenn Sie runterschauen in die Ausstellungsräume. Das finde ich immer wieder sehr faszinierend eigentlich. Und das erweitert das Bewusstsein auch, ein bisschen genauer hinzuschauen. Also nicht nur bei Menschen und bei, wie soll ich sagen, Geschichten, sondern auch bei Gegenständen.
Was Sie gerade über die Kirchen gesagt haben, das habe ich mal bei einer Kirchenführung gelernt, dass die Kirchen der einzige Ort waren früher auf dem Land, wo man überhaupt mit Kunst konfrontiert worden ist. Das war der einzige Platz, wo man Malerei gesehen hat und der einzige Platz, wo man Musik gehört hat. Da ist man das erst bewusst geworden, was die Kirchen mit ihrer wunderschönen Architektur auch für eine Funktion haben. Nicht nur die religiöse, sondern auch dieses Kunsterlebnis.
Da sprechen wir verwöhnten Bayern jetzt natürlich vom Katholizismus. Wenn Sie in manche protestantische Kirche gehen, die sind dann schon relativ emotionalisiert im sakralen Raum. Und in meiner Wahrnehmung besinnen sich sehr auf das spirituell Kontemplative Und wir Bayern sind doch eher barocker geprägt von den Bischöfen und den Kirchen, die ja früher neben den Fürsten die großen Sammler waren. Und da gibt es natürlich fantastische Schätze. Dann nehmen Sie das Diözesanmuseum in Freising mit dem umtriebigen Christoph Kürzeder, dem Direktor, und auch Augsburg.
Der ja auch schon zu Gast war.
Ja, großartige, junge, wie soll ich sagen, umtriebige Personen und Persönlichkeiten, die ganz viel machen eigentlich. Und der ja auch zum Beispiel mit der Ausstellung Verdammte Lust, ich glaube, Kirche und Sexualität auch Tabus reißt, die wichtig sind in unserer Gesellschaft.
Kunst ist ein spannendes Thema. In Ihrer Familie hat man sich schon immer mit Kunst beschäftigt. Das Auktionshaus ist schon seit über 60 Jahren in Familienbesitz. Über das Auktionshaus und Ihre Familiengeschichte unterhalten wir uns gleich weiter. Katrin Stoll bei mir zu Gast. Ihren Beruf auszusprechen, muss ich mich jetzt konzentrieren, dass ich nicht darüber stolpere. Katrin Stoll, Sie sind Kunstauktionatorin, aber Sie sind in Sachen Kunsthandel und Kunstversteigerung als geschäftsführende Gesellschafterin im Auktionshaus Neumeister schon seit vielen Jahren mit der Vielfalt von Kunst beschäftigt. Das ist doch ein spannender Beruf.
Auf jeden Fall. Vor allem sind die Anforderungen jeden Tag neue. Und teilweise auch mit Sammlungen. Wir haben auch Sammlungen Habsburg-Wittelsbach versteigert und auch Württemberg, wo man dann auch immer wieder mit historischen Themen involviert wird. Nicht nur mit den Objekten, sondern eigentlich mit der ganzen Zeitgeschichte und Hintergrundgeschichte.
Als Laie, wie darf man sich eine Auktion vorstellen? Ich habe es eingangs schon gesagt, ich stelle mir das so vor wie in so einem Audrey Hepburn-Film. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten, der Hammer fällt und ein Turner oder ein Picasso kommt buchstäblich unter den Hammer. Laufen Auktionen so ab?
Ja, wobei ich würde jetzt fast ein bisschen ausholen. Und das sind natürlich wie viele andere wirtschaftlichen Prozesse auch sehr komplex. Erstmal muss das Objekt zu uns kommen. Also entweder wir suchen die Objekte oder die Kunden suchen uns und finden uns. Dann muss man sich ja einig werden. Sprich, man muss einen Vertrag machen mit Rahmenbedingungen. Wann ist die Auktion? Welches Limitpreis? Unter welchem Preis dürfen wir nicht verkaufen? Wie sind die Konditionen, die Kosten, Versicherung und die ganzen Rahmenbedingungen? Wenn man sich geeinigt hat, dann bleibt das Objekt bei uns. Der Verkäufer geht quasi mit seinem Vertrag nach Hause. Das geht von uns zum Experten. Da wird es wissenschaftlich bearbeitet, recherchiert, manchmal auch neue Dinge in Erfahrung gebracht. Es kann aber passieren, dass was sich als nicht, zugewiesene Eigenschaft bestätigt. Dann muss man das hinterher auch wieder korrigieren. Und dann wird es fotografiert und bleibt im Lager. Und während dieser Bearbeitung und Fotoprozess, die Bilder gehen in die Grafik, es wird ein Online-Katalog gemacht, es wird ein Magazin erstellt, das an relativ viele Kunden verschickt wird, das auch im World Wide Web online zugänglich ist. Und der ganze Prozess dauert 2 Monate, bis die Auktion stattfindet. Mhm. Eine Auktion muss öffentlich bekannt gegeben. Das heißt, wir müssen es beim Kreisverwaltungsreferat als unserer obersten Aufsichtsbehörde mit einer Frist von, ich glaube, mindestens 14 Tagen anzeigen. Was ganz interessant ist, bis vor kurzer Zeit war das immer noch per schriftlich, obwohl wir ja online alle Daten und Zahlen auf unserer Homepage haben, aber es musste immer noch mal proaktiv kommuniziert werden. Und um quasi zu gewährleisten, dass auch jeder teilnehmen kann an der Auktion, dass wir also nicht im Hinterstübchen irgendeine private Veranstaltung machen, sondern dass quasi der Verkäufer die Sicherheit hat, dass auch der Weltmarkt oder die größtmögliche Öffentlichkeit teilhat an dem Verkauf. Das ist der Hintergrund. Naja, und dann, wenn der Auktionstag kommt, also in den Wochen, wo wir dann online gehen mit dem Magazin und Katalog, dann kommen Anfragen, Condition Reports nennen wir die, das heißt zum Zustand, dezidierte Nachfragen, ich sag jetzt mal, auf der Tasse ist da ein Crack oder sonst was, wie sieht die Rückseite von einem Gemälde aus, und dann kommen auch die Gebote. Und die Auktion ist dann an diesem Stichtag und ist eben auch inzwischen live online, das heißt, das World Wide Web nimmt teil. Also wir hatten letztes Jahr Bieter aus 58 Ländern zum Beispiel, also auch
online dann.
Aserbaidschan, Kasachstan, Ukraine. Da sagt man immer, was machen die mit den Sachen? Wir haben ja doch eigentlich Schwerpunkt europäisches Kunsthandwerk und Malerei. Und da sieht man eigentlich, wie erweitert der Markt geworden ist durch die Digitalisierung.
Und auch der Kundenstamm.
Ja, genau. Aber natürlich auch, wie soll ich sagen, das Käuferverhalten ein bisschen anders als bei uns relativ nibelungentreuen Deutschen.
Aber die Gebote werden erst in dem Moment abgegeben, wo die Auktion stattfindet oder wird vorher schon geboten?
Vorher. Also Sie können vorher zum Beispiel sagen, Sie wollen telefonisch bieten, dann kriegen Sie das bestätigt. Sie können sagen, Sie wollen live online teilnehmen oder Sie geben uns ein schriftliches Höchstgebot, das nicht zwingend ausgeschöpft werden muss. Solange ein Gegenbieter da ist, bieten wir dann im Auftrag des Kunden und wenn kein Gegenbieter mehr da ist, dann kriegt das halt zu dem entsprechenden Gebot. Also es heißt, ein schriftliches Gebot muss nicht maximal ausgeschöpft sein.
Und dann findet die Auktion statt.
Genau. Die beginnt dann zu einer definierten Uhrzeit und eben mit Live-Übertragung und einem Telefonboard im Saal. Da sitzen mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Telefonbieter bedienen, die anrufen und dann können die mithören. Und dann gibt es ein anderes Board, da sitzen die online Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die quasi diese beiden Plattformen, über die wir dann ein Vertriebssystem sozusagen haben. Das sind wieder Auktionsplattformen, die ihrerseits auch Kunden von allen anderen Auktionshäusern bündeln.
Muss man hochkonzentriert arbeiten.
Ja, es ist in der Tat viel, viel anstrengender, weil man mit so viel auch Digitalisierung umgeht, auch wir Auktionatoren. Also ich weiß, wir haben mal 2005 im Haus der Kunst die Sammlung des Fördervereins versteigert. Da habe ich, glaube ich, 1000 Nummern am Tag versteigert. Das könnte man mit online heute nicht mehr machen von der Konzentration.
Hat sich Ihr Beruf aber auch sehr gewandelt.
Auf jeden Fall. Auch der Markt.
Und wie lang wird dann gesteigert?
Im Idealfall.
Bis der Höchstwert.
Sehr lange. Das ist das, was natürlich den Reiz einer Auktion ausmacht. Und es macht auch spielt auch die Psychologie eine Rolle.
Die Gier auch manchmal.
Man sagt ja immer, man soll sich einen Preis vornehmen. Aber in der Tat gibt es dann doch Menschen, die sich von ihrer Leidenschaft glücklicherweise auch ab und zu noch hinreißen lassen.
Aber ist das nicht, was man schon aus der Kindheit kennt? Was der andere hat, möchte man auch haben.
Unbedingt. Das hört nie auf.
Und dann bietet man einfach weiter, weil man denkt, also eins mache ich nur, eine Nummer mal. In welchen Schritten geht es dann zum Beispiel? Je nach Wert natürlich entsprechend.
Also eigentlich 10%, aber ich finde manchmal sind 10% fast zu hoch. Denn man muss bedenken als Auktionator, dass wenn man zu schnell vorgeht, dass dann der andere plötzlich innehält. Und ich will ja den anderen an Bord halten sozusagen, den Bieter. Also muss ich versuchen, das Mittel wie dirigieren. Auch wir müssen denselben Rhythmus und Tempo fahren. Und deswegen halte ich Frauen auch für besonders geeignet für Auktionen. Weil ich glaube, wir sind sehr empathisch und können uns sehr gut, selbst mit Telefonbietern und Onlinebietern. Also lustig ist zum Beispiel, wenn ein Telefonbieter, ich weiß nicht, aus Russland oder China ist, und der gar nicht selber am Telefon ist, sondern noch irgendeine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zwischengeschaltet hat, der übersetzt. Und ich höre dann immer meine Mitarbeiterin, wie die dann mit der Kontaktperson des Kunden spricht. Und das dauert natürlich. Das sind Prozesse, die auch ermüden, die alle ermüden. Und da muss man gleichzeitig aber auch so ein bisschen Fuß auf dem Gas haben und Tempo. Und es macht Spaß. Es
und
ist Adrenalin.
Und irgendwann mal ist ein Punkt erreicht, wo keiner mehr weitergeht. Gibt es da Zeitspanne, dass man sagt, so jetzt bietet noch jemand? Oder gibt es ja natürlich, glaube ich, auch so kleine Gesetze, dass man sagt, also wer jetzt den nächsten... Wenn keiner mehr bietet, also da kennen Sie sich besser aus.
Sie haben es anmoderiert, Frau Kaiser. Sie haben gesagt, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Das ist genau der Punkt. Man muss es dreimal wiederholen. Wenn nach dreimaliger Wiederholung sich nicht noch ein Gegenbieter meldet, dann kann man zuschlagen.
Buchstäblich mit dem Hammer.
Ja,
den gibt es noch.
Ich mache es mit dem Hammer. Wir müssen uns ja Gehör verschaffen.
Muss aber ein tolles Gefühl sein, wenn der Hammer dann runtersaust.
Ja, manchmal knallt er ziemlich. Manchmal ist er leise und manchmal ein bisschen sehr laut.
Aber auch wenn man schon so lange im Geschäft ist wie Sie, Sie haben es ja von Ihrem Vater übernommen, das ist wahrscheinlich immer noch spannend, wie weit ein Preis raufgeht. Oder wenn man denkt, das ist doch so eine tolle Skulptur, ein tolles Bild oder ein toller Gegenstand, dass da nicht mehr geboten wird. Oder kriegt man das im Laufe der vielen Jahre so ein bisschen ins Gefühl, was den Leuten was wert ist? Aber Sie haben ja gerade gesagt, auch die Kunden haben sich geändert.
Absolut. Und dadurch, dass der Markt digital ist, kennen wir unsere Kunden gar nicht mehr alle. Früher haben wir die alle noch gekannt. Mein Finanzchef hat neulich auch gesagt, er kennt die gar nicht mehr, obwohl der früher die ganzen Zahlungen entgegengenommen hat. Das ist aber auch gut natürlich, weil man neue Märkte generiert. Und Sie haben vollkommen recht. Manchmal ist man enttäuscht, weil man in den 2 Monaten, wo man mit den Objekten arbeitet und die ja ganz oft sieht in allen Prozessen des Wachsens, erkennt man die Qualität eines Objekts und weiß die Binnengeschichte. Und man ist dann enttäuscht, dass der Markt da nicht anspringt oder das so sieht, wie wir das sehen als Profis. Und dann gibt es Dinge, die wir als Raketen bezeichnen, die richtig abgehen. Das merken wir bisweilen dadurch, dass dann vor der Auktion plötzlich schon mehr Zustandsberichte angefragt sind und Gebote reinkommen. Also man sieht natürlich schon, wenn es sich fokussiert auf einzelne Lots.
Also zum Beispiel, wenn Sie ein Spitzweggemälde haben, dann merken Sie schon, wie hoch das Interesse ist, wenn schon vorab so viel geboten wird.
In der Regel kann man das schon dann erkennen. Aber es gibt auch Überraschungen. Also es gibt immer wieder Gott sei Dank und das ist auch genau das, was den Reiz ausmacht.
Kunst ist ein spannendes Thema. Es gibt auch Kunstkrimis und auch so eine Auktion, wie Katrin Stoll uns gerade erzählt hat, ist ja sicher auch manchmal wie ein Krimi, weil es doch immer eine Überraschung ist. Sie haben gerade erzählt, erstmal kommt jemand, der Ihnen was anbietet. In Auktionshäusern sucht man ja nicht gezielt und sagt, wer hat was in seinem Keller, einen wertvollen Monet oder sonst irgendwas, sondern Kunstbesitzer kommen zu Ihnen oder Sammler und wollen was veräußern. Und dann sagen Sie, haben wir Interesse, schauen wir uns erstmal an, wie funktioniert das überhaupt? Haben Sie dann so eine Art Sprechstunde, dass Leute mit ihren Kunstwerken kommen?
Also es gibt beide Seiten und zur Sprechstunde, die Pinakotheken und die Museen hatten früher immer Dienstagssprechstunde für die Bürger und da konnten sie mit ihren Kunstwerken hingehen und die vorstellen und die Kuratorinnen und Kuratoren haben dann gesagt, was es ist, die durften aber keine Werte nennen und dann haben die Museen sie zu uns geschickt, weil wir waren nebenan, wenn sie wissen wollten, was es wert war. Wir haben also gemerkt, dienstags war bei uns immer besonders der Ansturm.
So, ein bisschen wie im bayerischen Fernsehen, Kunst und Krempel, dass genau. Man es anschauen lässt und denkt,
absolut, ja.
Was hatten die Oma da und sind da lassen, ist ja gar nicht so wertvoll, wie es gesagt hat.
Wir beschäftigen tatsächlich auch eine Mitarbeiterin von Kunst und Krempe für den Schmuck. Und jetzt heute ist es so, dass eigentlich ganz viel auch da digital geht, dass die Leute uns eigentlich eine Mail schicken und das ist ein Problem von der Verwaltung, weil wir kriegen unheimlich viele Anfragen online mit unheimlich viel Material, das wir abarbeiten müssen. Und was aber nicht alles immer zwingend ernst gemeint ist. Und irgendwie muss man das bewältigen und weil eigentlich sollten wir nur die Objekte bearbeiten, die ja dann auch in die Auktion gehen. Und da haben wir aber recht viel zu filtern und
also
so
viel Krempel, wenig Kunst.
Auch, ja, in einzelnen Sparten gibt es tatsächlich so, dass eine Mitarbeiterin neulich sagte, sie muss 90% absagen im Kunsthandwerkbereich, die macht Porzellan und Silber. Und wir haben aber natürlich auch Eintrittshöhen oder Hürden. Also wir einfach wegen der Overhead-Kosten ist unter 2000 Euro macht es eigentlich keinen Sinn, Objekt zu nehmen. Jetzt machen wir Online-Only-Auktionen, dann sind so 600 bis 800 Euro Mindestwert. Aber mit den ganzen auch gesetzlich vorgeschriebenen Prozessen, die stattzufinden haben, also letztlich muss ja ein Kunde erstmal unsere Versteigerungsbedingungen Anerkennung, sagte ich im Vertrag. Aber er muss eine Geldwäscheverordnung unterschreiben. Wir müssen Datenschutz, Kulturgutschutz, Artenschutz bei zum Beispiel Elfenbein, Perlmutt und allem. Ich weiß gar nicht, Terrorfinanzierung. Wir haben eine Menge von behördlichen Auflagen, die wir auch abarbeiten müssen.
Sie müssen ja
die,
schauen, ob das gestohlen wurde irgendwann mal. Da
ja,
müssen
genau.
Sie wahrscheinlich
deswegen
den Weg
aber
verfolgen.
Auch diese öffentliche Bekanntmachung. Zum Beispiel LKA schaut immer zwingend alle früher Printkataloge jetzt online an. Die screenen selber proaktiv und die, da gibt es auch in den einzelnen in Berlin und in Köln Dezernate, die sich nur auf Kunstdiebstähle spezialisieren. Und dann eben diese ganze Raubkunstdiskussion. Also es ist eine Menge Verwaltung im Innenverhältnis, die wir zu leisten haben. Und wenn wir dann aber Objekte für die Auktion geeignet halten, dann treten wir mit den Anbietern in Kontakt, telefonisch, schriftlich. Und entweder sie schicken es dann, man einigt sich vorher schon, sie schicken es mit dem Spediteur oder mit dem Parcel Service. Sie kommen vorbei, machen einen Termin und dann wird der jeweilige Experte hinzugezogen. Und man schaut sich es nochmal im Original an, weil der Blick im Original immer ein anderer ist.
Als digital,
der,
das wollte ich Sie gerade
fragen. Das kennen wir
alle
aus dem Internet.
Die Enttäuschung.
Und ja, und dann steigt man eben in diese Vertragsverhandlungen ein.
Kunstraub ist auch ein großes Thema, Raubkunst auch. Über Restitution sprechen wir dann in der zweiten Stunde. Es kann aber doch auch spannend sein zu sehen, dass da ein verschollenes Gemälde dabei ist, das irgendwo privat jahrzehntelang gehängt ist und dann ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Passiert sowas oder sind es nur Geschichten aus Filmen?
Also es passiert so, tatsächlich ist es im Negativfall, war das natürlich bei Beltracchi so, der Fälscher, der sich im Werkverzeichnis Werke gegriffen hat, die als verschollen galten und die dann gezielt mit krimineller Energie hergestellt, mit alten Leinwand, alten Materialien. Und wir Kunsthändler, also unser Haus war glücklicherweise nicht betroffen, aber wir, manche Kollegen, wir sind dann so deppert und glauben halt, mir hätte das auch passieren können, glauben halt auch wunderbar, jetzt ist ein verschollenes Bild aufgetaucht und mir ist es tatsächlich mal beim Kandinsky passiert. Kandinsky war ja hier in München und Schüler von Stuck, Franz von Stuck und die Russen, wie sie damals hießen, Anfang des 20. Jahrhunderts, und da kam eine Einlieferin über eine Freundin von mir. Und die war schon in einem Museum abgewiesen worden. Und die hat gesagt, in ihrer bayerischen Art, mein Opa hat immer gesagt, das ist ein Kandinsky.
Und wenn es der Opa sagt, stimmt's.
Und der Opa war Maler und hat Wände und Wohnungen gestrichen. Und dieses Gemälde war über den Krieg in einer Gartenlaube. Und da war es feucht und hatte auch einen Wasserschaden. Und sie kam mit einem Bild, das wirkte ein bisschen wie eine dunkle, amorphe Oberfläche. Man hat nicht so richtig was erkannt, ein roter Dichter, und der in einem dunklen Wald, sehr dunklen Wald, sich bewegte. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, und das war lang vor der Digitalisierung. Man hat also Werkverzeichnisse oder Ausstellungskataloge gehabt mit kleinen Schwarz-Weiß-Abbildungen. Aber das Lehmbachhaus hatte damals mehrere Kandinsky-Ausstellungen. Die haben ja auch von der Gabriele Münter den Nachlass aus ihrer Zeit mit Kandinsky, weil sie ihm die Bilder nicht nach Moskau zurückgegeben hat, was er wollte, nachdem er die Nina geheiratet hat nebenbei. Und dann habe ich ein verwandtes Bild gesehen. Das fand ich aber wirklich wie eine Briefmarke als Abbildung. Und dann habe ich recherchiert, und damals war die Expertin in New York am Guggenheim-Museum, Vivian Endicott Barnett hieß sie, und die hat, glaube ich, das Werkverzeichnis der Aquarelle rausgegeben. Aber in meiner Wahrnehmung war es ein Ölgemälde. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ging noch alles über Fax, und durch Zeitunterschied mit Amerika habe ich das immer von zu Hause gefaxt und mit ihr dann telefoniert. Und dann hat sie gesagt, schauen Sie auf die Rückseite, ob da was ist. Und da war mit Bleistift auf dem Keilrahmen, auf dem schmalen Keilrahmen, war eine Nummer. Und diese Nummer stimmte mit der Handliste von Kandinsky überein, die im Museum in New York hatte, die nicht veröffentlicht wird. Sowas wird nicht veröffentlicht, um den Fälschern quasi kein Handwerkszeug an die Hand zu geben. Und dann hat sie eben gesagt, ich glaube, ich soll im Werkverzeichnis der Aquarelle schauen. Wir haben immer gedacht, das ist mit Öl, aber Kandinsky hat so viel mit Farben und Bindemittel experimentiert, sodass sie das unter die Aquarelle geordnet hat. Deswegen habe ich es in dem Werkverzeichnis der Gemälde nicht gefunden. Und dann haben wir das nachgewiesen. Ich bin damit nach Paris gefahren, zu dem Komitee Kandinsky im Centre Pompidou. Da wurde es dann
spannend.
Das war toll, und ist, glaube ich, heute im Lehmbachhaus dann. Und es war der rote Dichter, und es war von der Rembrandtschen Farbenlehre noch beeinflusst. Also es war ein früher Kandinsky, ich glaube 1904, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es war wirklich so in meinen Anfängen. Ja, es war toll. Also
und das war ein echter?
Ja.
Hat sich der Opa nicht getäuscht?
Nein, der wurde dann bestätigt und wir haben ihn versteigert. Und genau, der ist heute im Lehmbachhaus zu sehen. Das so ein Schlüsselwerk von Kandinsky. Und dann ist es mir nochmal passiert mit einem zweiten Kandinsky, witzigerweise. Und ja, hier in München waren natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts viele Künstler. Und das kommt schon mal vor, dass was nicht richtig erkannt oder zugeschrieben wird. Eigentlich kommt es fast in jeder Auktion vor, aber nicht immer in der Prominenz oder Dimension.
Aber das wünscht sich eigentlich jeder, dass der Opa sagt, du, das ist für ein echter, so wie nochmal. Erkennt es aber nicht, weil das irgendein verschwommenes Gemälde ist, das ewig auf dem Dachboden war oder in irgendeinem Hinterzimmer gehängt war. Und dann kommt auf einmal sein Meisterwerk zutage.
Dann haben die Künstler aber natürlich auch kopiert, andere, und haben auch gesagt, in so, wie soll ich sagen, Kollektiven, jetzt male ich mal wie der, und haben dann natürlich bewusst auch Kopien angestellt. Also es ist schon manchmal tricky auch. Und ich bin da auch immer ein bisschen zurückhaltend, weil ich diese ganzen Archive und Experten, die heute sind, gut, wenn Künstler gut dokumentiert haben und Archivmaterial, dann ist es eigentlich wertvoll, wie Paul Klee, der wirklich alles minutiös aufgezeichnet hat. Aber manchmal ist es auch Interpretationssache und da sind wir teilweise dann auch überrascht, was oft die Experten sagen.
Über die Experten wollten wir auch noch reden und das machen wir gleich. Kunst ist ein spannendes Thema, Kunsthandel und Kunstauktionen ohnehin. Wir haben jetzt gerade über die Experten gesprochen, die bei Ihnen im Haus versammelt sind. Und da ist ja alles geboten, von Jugendstilexperten bis zu Kunsthandwerk, bis zu moderner Kunst, bis zur Mode. Sie haben wie viele Experten? Einige.
Oh, das habe ich gar nicht durchgezählt, aber in der Tat, das sind einige. Dazu muss man sagen, wir sind ein Mehrspartenhaus. Wir sind eines der wenigen Mehrspartenhäuser in Deutschland. In allen Bereichen der Wirtschaft geht ja der Trend zur Spezialisierung. Und sein Profil zu schärfen. Und wir kommen aus der Tradition der Nachlassversteigerung. Und in einem Nachlass ist in der Regel eben sind auch Einrichtungsgegenstände und eben angewandte Kunst, also sprich Silber, Porzellan oder auch mal Waffen und Schmuck. Und entsprechend ist auch mal das Profil unserer Experten. Die sind alle, würde ich jetzt sagen, sehr langjährig, sehr erfahren. Ich habe 2 in der Malerei bis 1900, sind alles Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker ausnahmslos. Ich habe 3 in der Abteilung Moderne Kunst. Ich habe 1 für Skulpturen und Möbel, 1 für Porzellan, Silberwaffen, Ikonen, 1 für Jugendstil und angewandte Kunst und dann haben wir in Berlin auch noch 1 Expertin für Jugendstil und angewandte Kunst. Dann kommen 2 Expertinnen für Schmuck dazu. Mhm. Also ich glaube, das ist es so überschlagsweise. Und ich bin von der IHK öffentlich bestellt und vereidigt für klassische Moderne, also Expressionismus und Malerei, wobei ich jetzt eigentlich mir langsam schon auf die, wie sagt man, den Hut aufsetzen kann, dass ich auch von allem was verstehe, weil ich natürlich in der die Hintergrundmusik der Kunst meine Jugend und Kindheit schon geprägt hat. Und das ist so, wie wenn Sie Musik hören. Sie wissen vielleicht nicht genau, welcher Komponist, aber Sie wissen genau, welches Jahrhundert und ist es Qualität oder nicht.
Das kann man ja auch trainieren. Und wenn Sie so aufgewachsen sind, dann kommen wir doch gleich auf die Historie vom Auktionshaus Neumeister. Sie haben das Auktionshaus von Ihrem Vater übernommen. Es war Ihnen aber von Kindheit an nicht bewusst, dass Sie den Weg mal wirklich einschlagen würden.
Also das muss ich jetzt gleich ein bisschen korrigieren, genau. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich war der Bub, wir sind 3 Schwestern und natürlich hatte mein Vater mal auf den Sohn gehofft, der sich nicht einstellt.
Im 3-Meter-Haus.
Und dann musste halt die mittlere irgendwie, der hat mich schon als Kind Peter genannt und ich habe alles repariert, wenn irgendwas kaputt war.
Sie
und
können
ich,
auch Traktor fahren, haben Sie ja, vorhin erzählt.
Ich bin auch Traktor gefahren als Kind und mich hat Technik immer viel mehr interessiert und ich weiß, wir haben auch mein Haus umgebaut, privat, da hat mich also diese ganze Perimeterdämmung und Außenarbeiten viel mehr interessiert als die Inneneinrichtung. Und das ist bis heute geblieben. Und ich bin aber natürlich in einem sehr patriarchalischen Elternhaus groß geworden und ich wollte mich, glaube ich, wie viele in meiner Generation aus diesem doch noch so ein bisschen von der Nachkriegszeit geprägten patriarchalischen Stil befreien und habe dann erstmal nach dem Abitur Medizin studiert. Um dann, das waren die geburtenstarken Jahrgänge und man hat alles getan, um uns eigentlich zu sagen, dass wir völlig ungeeignet sind als Medizinerinnen,
nein.
Ja. Um dann etwas entmutigt den Rückzug anzutreten und keine Zukunft zu sehen und zu sagen, naja, dann bin ich halt nicht gut genug oder ist das nicht das Berufsbild, das ich vielleicht ausfüllen kann. Und dann habe ich unter durchaus auch Einfluss meines Vaters, der immer sehr viel von Handwerk hielt, also gar nicht so vom Kunstgeschichtsstudium, die Kunsthistoriker, die hat er gar nicht so geschätzt, sondern immer mehr die Restauratoren. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich soll doch eine Möbelrestaurator machen. Also habe ich eine Schreinerlehre begonnen.
Sind Sie Patent?
Ja, in der Früh um 6 muss man schon in der Schreinerei sein und erstmal den Ofen heizen mit Holzspänen. Und es war in Stockdorf. Das war nämlich damals die einzige Schreinerei, die auch Restaurierung gemacht hat. Erst war ich noch in einer anderen Schreinerei in Ismaning, da war aber nur Neumöbelherstellung. Und das war ja dann nicht so, entsprach nicht dem Profil.
Ach, Schreinereien riechen so gut. Ich rieche das Holz so gerne.
Ja, ich liebe auch den Werkstoff Holz. Das ist was Besonderes. Und das stimmt. Und dann, allerdings, wir haben damals die Michaelskirche restauriert, das Chorgestühl mit Nitrolauge auch abgebeizt.
In Michaelskirche in München.
In München, in der Neuhauser Straße, die Kirche der Wittelsbacher. Und dann passierte dummerweise, ich war 20 und alleinstehend, passierte dummerweise, dass ich schwanger wurde.
Und nicht dummerweise.
Ja,
schön.
Aus heutiger Sicht, genau. Aber das hat halt nicht so ganz in den Plan gepasst. Und dann hat mein Arzt, mit dem ich mich als erstes anvertraut habe, sehr früh, der hat gesagt, also das geht nicht wegen der Nitrolauge und da arbeiten. Und da stand ich wieder dann, habe gesagt, was mache ich jetzt eigentlich?
Also Medizinstudium abgebrochen.
Genau, und dann die Schreinerlehre erstmal auch aussetzen. Und dann habe ich, Abitur ging das damals, war vor der EU, glaube ich, noch ein bisschen andere Regelung, habe ich mit einem verkürzten Jahr dann Bürokaufmann gemacht und bin bei uns durchs Haus, durch die Abteilungen gewandert, Import, Export, weiß ich nicht, Warenannahme und Bearbeitung und sonst. Ich habe mich glücklicherweise wirklich für meine Tochter entschieden, die dann eben einige Monate später zur Welt kam, was damals auch alles, muss man auch sagen, so mir quasi von meinem Arzt überlassen wurde, wie ich damit umgehen will, was ich sehr wichtig finde für uns moderne Frauen, dass wir quasi selber entscheiden, wie wir unsere Zukunft sehen. Und habe jetzt eben eine großartige Tochter, die Juristin ist und bin jeden Tag dankbar, dass ich mich für diese Tochter entschieden habe, was aber meinen späteren Lebensweg natürlich immer ein bisschen, wie soll ich sagen, weniger
verändert
flexibel
hat.
Gemacht hat.
Weil sind aber halt so die Weichenstellungen im Leben, dass sie einfach das dann dort...
Ab 21 für ein Kind verantwortlich fühlte, während andere studiert haben und Halligalli und Party und verreist sind. Und ich parallel eben auch meine Ausbildung gemacht habe und auch ins Ausland gegangen bin, dann noch nach London zu Sotheby's und nach Paris in das damals größte Auktionshaus und das eben immer mit Kind. Aber es geht alles, also ich kann nur allen Frauen Mut machen. Es gibt
es
nichts, was es
sehen.
Nicht geht.
Dafür haben Sie jetzt wunderbare Enkel, die begeisterte Trachtler sind.
Genau, ja. Ich habe drei wunderbare Kinder. Ich habe dann also tatsächlich, ich habe sehr jung Kinder gekriegt und nochmal sehr spät. Ich habe dann 19 Jahre nach meiner Tochter nochmal Zwillinge gekriegt und dann also nochmal reich beschenkt worden. Und durch diesen großen Abstand und meine individuelle Biografie habe ich eben auch sehr früh Enkel bekommen. Mhm. Das heißt, dass der Abstand von meinen Zwillingen zu den Enkeln geringer ist als der innerhalb meiner Kinder, weil es so richtig geschlamperte bayerische Verhältnisse offenbart, wenn wir
schöne
zusammen aufschlagen.
Das und ist doch lustig.
Genau, der jüngste Enkel, der Poldi, der ist auch im Trachtenverein.
So ist recht. Über die Geschichte Ihrer Familie unterhält man es gleich weiter. Über die Weichenstellungen im Leben haben wir gesprochen. Statt Medizinstudium und Schreinerlehre sind Sie jung Mutter geworden, dann später Spätmutter geworden und haben dazwischen noch ganz schön viel berufliche Dinge erlebt und auch große Erfolge erzielt. Also sind Sie dann doch ins Auktionshaus gegangen, genau das, was Sie ursprünglich wollten. Hat sich Ihr Vater dann gefreut? Er hat ja in den 60er Jahren, glaube ich, das Auktionshaus Neumeister übernommen. Oder war das schon früher?
Ja, 1958. Mhm. Damals auf Vermittlung der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, weil der Voreigentümer Adolf Weinmüller krank war und verschuldet und die Bank einen Nachfolger suchte. Und mein Vater hat nach dem Krieg Notabitur gemacht, hat Jura studiert und in einer Kunsthandlung gearbeitet. Und so hatte er Kontakt zu dem, ich glaube damals hieß das Generalbevollmächtigten der Bank. Und die haben ja deswegen auch die Kunsthalle der Hypo, die haben auch Kunst, sehr viel Kunst angekauft und waren eben auch Kunden bei der Galerie, wo mein Vater gearbeitet hat oder Kunsthandlung und haben ihn offensichtlich sehr geschätzt. Und hatten ihm dann die Übernahme des Hauses angetragen, aber das hat ihn nicht interessiert, er hat abgewinkt. Und meine Mutter, die sehr ehrgeizig war, die hat dann weiter verhandelt und hatte dann also 1958 ihren Mann so weit, dass er als Minderheitsgesellschafter erstmal eingetreten ist. Und drei Monate später starb dann Adolf Weinmüller und dann hat mein Vater von der Witwe die restlichen Anteile übernommen.
Aber von Auktionshäusern hatte er noch nicht so viel Ahnung, wie dann er sich angeeignet hat.
Also ich glaube in der Kunst, Auktionshäuser nicht, aber in der Kunsthandlung Binder, denn zum Beispiel der Sammlung Dr. Georg Schäfer war auch Kunde. Also soweit ich weiß, auch die Sammlung Reinhard Winterthur. Ich glaube, mein Vater hat mit sehr vielen internationalen Sammlern damals schon Kontakt gehabt. Die waren in der Adalbertstraße.
Auch in der Uni-Gegend in
Schwabing. Mhm. Ja, wo natürlich damals auch viele Versicherungs- und Bankdirektoren wohnten. Also das alte Schwabing war schon ein großbürgerlicher Stadtteil. Und da hat er eigentlich relativ viele Kontakte schon gehabt. Und in den Auktionshandel hat er sich eingearbeitet. Es ist auch so, dass unser Namensbegriff immer noch Münchner Kunstauktionshaus aus der alten Tradition übernommen wurde, handelsregisterrechtlich. Also da ist viel und er hat sich dann eigentlich sehr gut eingearbeitet. Es gab keine, soweit ich weiß, ich habe das bei der Übernahme meiner Anteile, habe ich das geprüft, es gab keine Ware, die mitgenommen wurde, sondern es war eigentlich nur der Namensrecht, den er erworben hat. Mhm. Dazu muss ich noch sagen, ich habe es nicht direkt von meinem Vater erworben, das Haus, sondern unser Vater hat es auf uns drei Töchter übertragen. Und ich habe dann 2008 die Anteile meiner Schwestern übernommen.
Also bei Ihnen sind immer so Brüche im Leben, wo Sie dann ganz was Neues machen, ganz was anderes. Auch mutig zu sagen, das mache ich jetzt allein.
Ja, das ist mutig und das waren auch lange Verhandlungen damals, 13 Monate mit Anwälten und 6 Stunden Abschlussverhandlung bei einem der beiden Anwälte, also von beiden Seiten. Und meine Schwestern hatten einen und ich und wenn man dann rausgeht und sagt, man hat jetzt eine Firma gekauft, das ist ein anderes Gefühl, als wenn man ein paar Manolo Blahniks in der Tüte hat.
Aber Sie haben ja gerade während der letzten Musik gesagt, man darf sich auch nicht vorstellen, dass jeden Tag eine Auktion ist. Das ist immer ein Gesamtprojekt, bis man eine Auktion zusammengestellt hat. Mit all den Expertisen, mit all den Tests, die alle Kunstwerke durchlaufen, bis es dann soweit ist, das ist dann erst in der Auktion werden erst die Früchte ihrer Arbeit geerntet. Also es ist ein langer Prozess. Wie viele Auktionen gibt es denn überhaupt im Jahr?
Also es sind 4 reguläre Auktionen und jetzt ungefähr 4 online-only. Und dann gibt es natürlich unter Umständen auch mal Sonderauktionen. Also wie ich vorhin sagte, Habsburg, Wittelsbach, Ungarn. Wir haben auch Themenauktionen bei Nachlässen, wo es sich anbietet, dass man aus einem kohärenten Kontext eine eigene Auktion macht, um die ganze historische Bedeutung und alles besser zu kommunizieren, als wenn das Teil eines Gesamtangebots ist.
Und zum das Beispiel? Quasi,
ja, diese Wittelsbach-Ungarn war König Ludwig III., musste, als die Revolution ausbrach, ist er geflohen über Arnif nach Scharwa. Seine Frau von Ludwig III. War eine Habsburg-Este und die hatte dieses Schloss in Ungarn. Und da lebten die dann, Ludwig III. Starb in Scharwa und die Familie war dort, bis die Kommunisten kamen und sie flüchten mussten und sie haben die Kunstgegenstände mit Wittelsbacher Provenienz eingemauert in einem Zimmer. Das haben aber dann, glaube ich, in den 60er Jahren die Kommunisten gefunden. Und als Ungarn zur EU beigetreten ist, wurde verhandelt zwischen dem Haus Wittelsbach und Ungarn um die Herausgabe dieser Kunstgegenstände. Und am Schluss gab es, und da bin ich zu dem Zweck als vereidigte Sachverständige schon zweimal in Ungarn gewesen in diesem Schloss und habe die Bewertung gemacht mit einer Mitarbeiterin. Und man hat sich dann geeinigt, insofern Ungarn die Sache mit Wittelsbacher Provenienz herausgab. Das war natürlich toll, weil das hat uns interessiert, uns haben nicht die ungarischen Sachen interessiert. Mhm. Und womit ich nicht gerechnet habe, das wurde uns dann zur Auktion übergeben. Und das sind natürlich tolle Geschichten, die sich da, und ich finde, wir haben auch eine Pflicht, Geschichte zu schreiben. Also anhand der Objekte eigentlich immer wieder so Mosaiksteine zu schließen in unserer kulturellen Identität und Theme. Und es kommen dann auch Objekte eben zutage. Wir haben das auch mit Thomas Mann, Katja Bringsheim und was, die immer wieder die Geschichte erweitern. Und also das ist sehr spannend. Wir haben aber auch, das habe ich als Frau, darf ich jetzt so sagen, unbeirrsch eingeführt. Wir haben Themenauktionen gemacht, wie zum Beispiel Vintage, also Mode und Design, dann Plastik, Fantastik, die Kulturgeschichte von Kunststoff oder Next Generation, das ist Design fürs Kinderzimmer.
Toll. Und über die moderne Kunst auch und Gebrauchskunst und was wir schon gesagt haben über Raubkunst unterhalten wir uns dann nach den 11 Uhr Nachrichten. Die bayerische Kunstexpertin Katrin Stoll bei mir zu Gast. Und Kunst ist einfach ein spannendes Thema, gerade wie Sie so erzählen, wenn verschollene Dinge auf einmal nach vielen Jahrzehnten wieder auftauchen.
BR Heimat. habe die Ehre.
Und ein herzliches Grüß Gott zur zweiten Stunde von unserem Ratsch über Kunstauktionen, Familientraditionen, Vermächtnisse. Unterhalte ich mich heute mit Katrin Stoll vom Auktionshaus Neumeister. Kunst ist ein großes und spannendes Feld, Katrin Stoll. Wir wollen jetzt aber nochmal auf die Geschichte des Auktionshauses Neumeister zurückkommen. Sie machen es jetzt in der zweiten Generation, in der Hoffnung, dass es die dritte Generation weiter betreibt. Und es war Ihnen immer ein großes Anliegen, das Thema Restitution zu erforschen, auch im eigenen Hause, also die Herkunftsforschung und Rückführung von Raubkunst aus dem Nationalsozialismus. Und das ist ein Thema, das auf einmal in den letzten Jahren sehr aktuell geworden ist, weil viel mehr nachgeforscht wurde und viel mehr ja buchstäblich ans Licht der Öffentlichkeit kam, was als verschollen gegolten hat oder als zerstört. Und manche Kunstwerke, die bei der Begrifflichkeit beantartete Kunst einfach verschwunden sind. Und eigentlich hat sie es doch noch gegeben. Jetzt habe ich zu lange geredet.
Nein, überhaupt nicht. Also man muss sagen, es ist die Kultur des Bewusstseins, die natürlich dann auch in der jüngeren Geschichte mehr Raum bekommen hat. In der Nachkriegszeit hat man einfach versucht aufzubauen, was zu schaffen und einen wirtschaftlichen, sozialen Wohlstand wieder für die Gesellschaft zu sichern. Und als das einigermaßen erreicht waren und verschiedene Krisen, Ölkrise und auch Kriege, Konflikte, wir erinnern uns, vielleicht bewältigt, gab es Ende der 80er Jahre, 1989, durch einen Fall in Amerika ausgelöst, in New York, eine Leihgabe eines Gemäldes von einem österreichischen Sammler, eine sogenannte Washingtoner Konferenz und daraus hervorgehend eine Washington Principles oder Washington Vereinbarung. Da haben sich 44 Staaten verpflichtet zur Aufarbeitung von der Geschichte und zwar nur Museen, Bibliotheken und Archive, also sprich öffentliche Einrichtungen, bis heute nicht die privaten. Und diese Vereinbarung wurde ein Jahr später, 1989, von der Erklärung der Bundesregierung und Länder und kommunalen Spitzenverbände als Handreichung umgesetzt. Das ist in Bayern unserem Kulturföderalismus geschuldet. In Washington war sozusagen Berlin vertreten, die Bundesrepublik. Aber die Umsetzung müssen ja die Länder machen. Wir erinnern uns, in der Pandemie im Gesundheitswesen haben wir es ja gesehen, jedes Bundesland geht anders um mit den Bestimmungen und so ist es in der Kultur auch. Das ist ein bisschen schwierig. Und aus dieser Washington Principles ist dann erstmal wenig passiert, sage ich jetzt einmal ein bisschen provokativ. Also man hat jetzt nicht in Berlin, wie wir Unternehmer das müssten, gesagt, ich mache jetzt eine neue Abteilung und ich setze da die besten Leute hin, lasse die arbeiten, sondern man hat in den Staatsgemäldesammlungen zum Beispiel gesagt, die Frau Dr. Bambi, die vorher für Export zuständig war, die macht jetzt Restitution oder Provenienzforschung. Und dann hat man aber erkannt, weil das war ein neuer Berufszweig, der erwachsen ist für Provenienzforscher, für selbstständige Kunsthistoriker und für Juristen natürlich. Man sagt, neben dem Internet war das der zweitstärkste Wachstumsmarkt in der Zeit. Weil man natürlich, wie Sie vorhin auch erwähnt haben, immer von den höchsten Summen ausgeht. Man geht natürlich nur von den 100 Millionen Picassos aus. Man geht nicht von einem Buch oder irgendwas aus. Und da blinken die Dollarzeichen und man hat natürlich hohe Erwartungen, sprich auch hohe Honorare für die Juristen. Und es schwelte also so im unterschwellig ein Gefühl von Aufarbeitung der Geschichte. Das hat man in den 60er Jahren auch ausgeblendet. Es gab in den 60er Jahren noch die sogenannten Verkäufe aus Staatsbesitz. Das sind die Kunstgegenstände, die die Amerikaner im Central Collecting Point inventarisiert hatten und die man nicht eindeutig jüdischen Familien oder Familien, die verfolgungsbedingt enteignet wurden, zuweisen konnten. Und diese Kunstgegenstände sind in München ins Bayerische Nationalmuseum und in die Staatsgemäldesammlung verbracht worden. Also Kunsthandwerke ins Bayerische Nationalmuseum, die Flachware, wie wir sagen, die Gemälde in die Pinakothek.
Flachware.
Und dann hat die Finanzkasse Bayern, die das gemerkt hat, die dem Finanzministerium unterstellt war, hat festgestellt, wir haben hier Kunstbesitz, der nicht Grundstockvermögen ist, Teil des bayerischen Grundstocksvermögens. Und was hat die Finanzkasse gemacht? Sie haben es verkauft. Das heißt also, diese Sachen, diese herrenlosen Hunde, wenn man so möchte, sind dann in den Warenverkehr geflossen, was auch heute dem Freistaat immer noch mal angelastet wird. Man muss sich das aber alles aus dem damaligen Bewusstsein erklären. Also ich glaube nicht, dass man damals zurückschauen wollte, sondern man hat einfach nach vorn geschaut.
Oder auch nichts vertuschen wollte.
Und es waren teilweise natürlich noch Leute an Schaltstellen, die ja auch aus der NS-Tradition kamen. Das wird ja auch immer auch in der Justiz kritisiert. Und jedenfalls, wir sind bei 98 und ich habe 2008 die Firmenanteile übernommen, 10 Jahre später. Und ich behaupte jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, aus weiblicher, emotionaler Intelligenz habe ich gespürt, dass da Handlungsbedarf ist, weil wir hatten immer mal Anfragen zu Weinmüller. Und ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingehe.
Und ich hab, also den Vorbesitzer?
Ja, der
Adolf Weinmüller,
Eigentümer, von dessen Anteile unser Vater durch die Bayerische Hypotheken und Wechselbank übernommen hat. Es gab keine Tradition, keine familiäre Nachfolge, auch keine direkte Verbindung, aber er war der Eigentümer vorher. Und dann bin ich, dann habe ich mit einer Kunsthistorikerin, die ich kannte, vom Lehmbachhaus gesprochen, weil die Stadt München auch gerade ein Forschungsprojekt angestrengt hatte. Und die hat gesagt, geh mal zu Hubertus Kohle an der LMU, das ist der Ordinals für Neuere und Mittlere Kunstgeschichte, und sag, was du willst. Und ich wusste ja gar nicht, was ich will. Ich wusste nichts, es war nichts bekannt. Und dazu muss ich sagen, ich habe als junge Mutter in den 20ern, habe ich mal jemanden gesucht zum Babysitten, damit ich weiter meine Ausbildung machen kann. Und da habe ich damals, war das noch so in der Süddeutschen, eine Kleinanzeige geschaltet, alleinerziehende Mutter sucht. Und was war, bei 9 von 10 Bewerbungen haben sich Männer beworben. Das war, glaube ich, als verkappte Kontaktanzeige. Mhm. Also sprich, ich habe die Kommunikation falsch gemacht. Und wie ich da zur Uni bin, habe ich gewusst, ich muss es besser machen. Ich muss sagen, was ich will, obwohl ich gar nicht weiß, was ich will. Und da habe ich dem Hubertus Kohle das beschrieben. Und der war so genial, dass er das kapiert hat. Und hat mir eine Kunsthistoriker empfohlen, Maike Hopp, die nicht Studentin von ihm war, aber deren Magisterarbeit mit dem Heinrich-Wölflin-Preis ausgezeichnet war und die viel Archivarbeit geleistet hatte. Und er hat gesagt, er besorgt mir einen Kontakt und ich soll die kontaktieren. Und damals hat man noch telefoniert. Ich habe dann nur angerufen und die Dame am Telefon hat mir nicht gesagt, wie ich die Frau Hopp erreiche, aber die hat mich zurückgerufen. Und dann hatten wir ein Blind Date, wir haben uns besprochen und Maike Hopp hat dieses Forschungsprojekt angenommen, das ich zur Hälfte finanziert habe und wo als erstes und größtes Forschungsprojekt eigentlich in Deutschland die Geschichte im Kunsthandel der NS-Zeit aufgearbeitet wurde. Weinmüller war der einzige, der 38 die Auktionatorenlizenz in München hatte, wie sich dann rausstellte. Er hat alle anderen verbissen. Er hat mit den Nationalsozialisten kollaboriert. Er war in der Partei und hat in Wien auch ein Auktionshaus arisiert. Wir hatten ein Forschungsprojekt, wo dann nicht nur die Arbeitsstelle für Provenienzforschung Berlin, Stiftung preußischer Kulturbesitz, beigetreten ist. Mein Projektpartner war das Zentralinstitut für Kunstgeschichte München, sondern auch die Kommission für Provenienzforschung Wien am Kanzleramt, weil eben diese österreichische Arisierung war. Also da ist ein weltweites Projekt geworden. Wir hatten dann einen Quellenfund. Wir haben ein Buch herausgegeben mit den ganzen Strukturen des Kunsthandels im Nationalsozialismus. Maike Hopp wurde promoviert mit dem Thema. An der Uni hat man mir noch gesagt, es ist kein kunsthistorisches Thema. Ich habe meine Historikerin gefragt, die hat gesagt, ich weiß nicht, Frau Stoll, ob Sie da überhaupt dran rühren sollten.
Das hat aber die ganze Kunstwelt verändert, weil
aber als ich anfing, habe ich im Trüben gestochert. Und es war wirklich Work in Progress. Und diese beiden Herren am Zentralinstitut, Christian Fuhrmeister und Stefan Kling, die waren geniale Sparring-Partner. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in diesen schwierigen Zeiten auch immer großartige Partner gefunden habe, die mir geholfen haben und woraus wunderbare, Sie haben ja gesagt, ich habe immer wieder angefangen, so eine disruptive Biografie. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich immer wieder tolle Partner im Leben hatte, auch bei der Übernahme der Firmenanteile. Und es waren häufig auch Männer. Also Maike Hopp war jetzt eine Frau, die dann übrigens von Frau Grütters, worüber ich heute noch etwas gallig bin, in die Taskforce Gurlitt geholt wurde, weil nämlich Berlin oder die Bundesrepublik einfach versäumt hatte, selber Leute Lehrstühle einzurichten. Ich glaube, nach 20 Jahren ist der erste Lehrstuhl für Provenienzforschung eingerichtet worden. Bis dahin gab es nur leere Stühle. Also und dann hat die Politik sich halt bei der Wirtschaft bedient und ich habe auch alle Projekte zur Hälfte mitfinanziert. Und über diese ganze Quellenfund, den wir dann machten mit 35.000 Datensätzen, nachdem wir die ganze Publikation herausgegeben hatten und gar nicht wussten, wie der Weinmüller aussah, wir hatten auch kein Bild, gar nichts von ihm, haben wir noch einen Quellenfund gemacht und da hat übrigens BR und Arte auch einen Film gemacht, unter dem Hammer der Nazis. Der ist noch auf YouTube zu sehen.
Ein wichtiges Thema.
Ja.
Und dann haben Sie angefangen, das aufzurollen. Und jetzt ist gerade eben diese Raubkunst nicht nur durch den berühmten gestohlenen Klimt, das berühmte Gemälde, wo eben die letzte Erbin im hohen Alter dann nochmal Recht bekommen hat. Jetzt ist das so ein großes Thema, weil Sie gesagt haben, in den 60er Jahren ist da vertuscht worden oder auch
das Bewusstsein war nicht da,
dass da Unrecht ist und dass da Kunstwerke von unschätzbarem Wert verschwunden, geraubt und enteignet worden sind, einfach weggenommen worden sind. Und ich glaube, das ist jetzt ein Thema, das in der Öffentlichkeit viel sensibler behandelt wird und viel genauer hingeschaut wird, was auch für ein Auktionshaus ganz wichtig ist, zu schauen, wo was herkommt, welchen Weg ein Kunstwerk geht.
Also zivilrechtlich haben die Eigentümer von verfolgungsbedingt entzogenen Kunstwerken natürlich rechtliche Eigentum. Auch da ist Berlin gerade dabei, etwas zu ändern dran. Aber sie haben ja gutgläubig erworben, aber sie können es nicht mehr verkaufen. Wir Kunsthändler dürfen das nicht mehr verkaufen. Also wir werden bis zu strafbewehrt verantwortlich gemacht, wenn wir verfolgungsbedingt entzogene Kunst handeln. Mhm. Und wir müssen das prüfen, was auch ein gewaltiger Aufwand ist, zumal die Quellenlage nicht immer vorhanden ist und auch der Staat eben nicht dazu beigetragen hat, alles zu digitalisieren oder zum Beispiel den Privaten und dem Handel Hilfestellung anzubieten, eine Stelle einzurichten, die uns Auskunft gibt. Es gibt in Magdeburg das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste seit ein paar Jahren, aber da muss man sich dann den Washington Principles unterwerfen, wenn man Unterstützung will. Und ich sehe halt die Bundesrepublik als Nachfolgestaat dieses NS-Unrechtsstaats eigentlich schon in der Verantwortung, den Bürgern da auch Unterstützung zu bieten. Also das ist ein großes Thema, das auch die Gesellschaft verunsichert und den Kunsthandel und möglicherweise auch ein Grund, warum die moderne Kunst so geboomt ist. Weil man sagt, alles, was nach 45 entstanden ist, ist halt außen vor.
Katrin Stoll vom Auktionshaus Neumeister bei mir zu Gast. Sie haben vor Ende der ersten Stunde schon gesagt, dass sich die Kunstwelt weiterentwickelt hat. Also wir haben jetzt viel über kostbare alte Gemälde oder barocke Kunst gesprochen, über Möbel, über Silber, über Handwerkskunst. Und jetzt kommen wir aber auch in die Moderne. Sie haben auch von Kandinsky erzählt oder über Spitzwegbilder haben wir gesprochen. Jetzt kommen wir in die Moderne und da haben Sie gesagt, auch Mode ist mittlerweile Kunst geworden. Vintage-Mode, also Klassiker der Mode. Wie kam es dazu, dass das jetzt Kunstobjekte geworden sind, Sammelobjekte, wertvolle Handtaschen oder was weiß ich, ein Chanel-Kostüm?
Also es liegt daran, dass ich in Paris noch gearbeitet habe, als Frankreich ein Monopol hatte, das Versteigerungswesen im eigenen Lande durchzuführen. Das war also vor diesem europäischen Abkommen. Und wo auch englische Häuser nur ein Büro in Paris haben konnten, aber Auktionen durften nur Franzosen machen. Und da gab es das Hotel Drouot, das gibt es immer noch, das staatliche Auktionshaus. Und in jedem Saal hat ein anderes Etude, also ein anderes Büro, eine Auktion durchgeführt. Und das sind in einzelnen Räumen sind Pelzmäntel, in anderen sind eben die Picassos versteigert worden. Und im dritten die islamische Kunst. Was halt sich in Paris da auch alles sammelt. Also Frankreich ist hat nicht diesen Kulturföderalismus, sondern zentralistisch sozusagen. Das sammelt sich eigentlich alles tatsächlich in der Hauptstadt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Auch alte Kinoplakate zum Beispiel von Anfang des 20. Jahrhunderts. Wunderbar, zeitgeist.
Die noch gemalt waren.
Ja, teilweise oder gedruckt auch, aber wirklich noch Lithografien. Und so wie übrigens am Sendlinger Tor ja diese Filmplakate auch lange noch gemalt wurden. Und deswegen, als ich zurückkam, ich habe halt immer gemacht, was ich für richtig hielt. Und ich hatte eine Mitarbeiterin, die war Amerikanerin und die kam aus der Contemporary Art. Die hat mal für die Lotstraße, die Ausstellungshalle für zeitgenössische Kunst der Landeshauptstadt, gearbeitet. Und mit der zusammen habe ich so ein Konzept Vintage und Design entwickelt. Wir hatten zum Beispiel damals auch eine Uniform von einer brasilianischen Luftfahrgesellschaft, die hat Emilio Pucci designt. Und allein schon die Stoffe und die Drucke, wenn
das
sie
war nicht, so dieses 70er-Jahr-Muster von diesem
wenn
berühmten
Designer. Wenn sie nicht Elastan
Designer.
Und Viskose in den Stoffen haben, dann steht die Farbe ganz anders und der Flor ist ganz anders und die Etiketten sind eine Offenbarung. Aber als ich die erste Vintage-Auktion gemacht habe, da habe ich befürchtet, mein Vater lässt mich jetzt in Haar zwangseinweisen. Also er war entsetzt, was mit seinem ehrwürdigen Haus passierte.
Mit dem modernen Zeigel und Mode.
Aber was dann passiert ist, war überhaupt echt das Größte hat sich nämlich, bevor die Vorbesichtigung losging, hat sich die gesamte Damenmannschaft des Bayerischen Nationalmuseums angemeldet. Die waren so begeistert, die ja auch Textilien haben und auch zum Beispiel Victoria and Albert Museum. Und die kam schon zur Vorbesichtigung. Und da die Generaldirektorin mitkam, Renate Eichelmann, musste mein Vater also auch irgendwie sich zeigen und Grüß Gott sagen. Die kam abends nach Büroschluss. Wir haben quasi die durch die Ausstellung geführt. Und dann haben einzelne Mitarbeiterinnen vom Nationalmuseum, auch aus der Restaurierungsabteilung, haben dann probiert. Und natürlich passen die Sachen nicht immer alle hinten und vorn. Woraufhin mein Vater tatsächlich doch noch am Ende des Abends modische Stilberatung gemacht hat. Gesagt hat dann, nee, machen Sie einen Abnäher. Also so kann man. Und er war dann auch fasziniert. Also die Qualitäten und Stoffe und die Etikettensarbeit, das war auch für ihn eine Zeitreise. Er hat in der Zeit gelebt und es sah dann auch meine Mutter plötzlich, die nebenbei bemerkt, nach dem Krieg Stewardess bei der Lufthansa war, eine der ersten 12 noch mit amerikanischen Piloten. Also es war eine moderne Frau und ich glaube auch mein Vater war mal irgendwann modern. Nicht nur so, wie ich ihn dann vielleicht
früher waren alle modern. Jetzt sind wir Klassiker. Aber Mode ist ja auch ein Spiegelbild der Zeit.
Unbedingt.
Wie, als die Röcke kürzer wurden, als es keine Korsetts mehr gab. Wir haben vorhin gesprochen über das Haus Wittelsbach, auch wie sich da die Mode verändert hat, dass man nicht mehr geschnürt war, dass man lockere Kleider getragen hat, dass man dann in der Nachkriegszeit aus alten Armeedecken was genäht hat. Mode ist immer ein Spiegelbild, gerade bei Frauen ihrer Zeit.
Die Nylons und der Büstenhalter, die aufkamen, alles, also auch parallel natürlich zur Frauenbewegung im 20. Jahrhundert mit der Befreiung des Korsetts. Und heute wird ja auch von großen Luxusunternehmen werden Künstler beauftragt, die dann, sagen wir mal Taschen oder was, die Künstler quasi diese Taschengestalten entwerfen, also internationale Künstler.
Dass sie Sammlerwert haben.
Ja, Limited Editions, weil mit Verknappung schafft man ja einen größeren Anreiz und kann den Preis nach oben korrigieren. Und da ist, auch wenn Sie zum Beispiel in die Ausstellungseröffnung hier in München, Pinakothek der Moderne oder Brandhorst gehen, also ich weiß immer nicht, ob ich mir die Bilder anschauen soll oder das Styling der Damen, die Schuhe, die Strümpfe, das Outfit. Man ist ganzheitlich eingenommen von der Inszenierung und des Events.
Und ein bisschen Glatsch gehört auch dazu. Sie haben auch den modischen Nachlass von der verstorbenen Schauspielerin Hannelore Elsner versteigern dürfen.
Ja, das hat mich auch sehr beeindruckt. Ich war da mit einer Mitarbeiterin in Frankfurt in der Wohnung und Hannelore Elsner habe ich dann erfahren, ich muss jetzt ein bisschen, ja, nicht respektlos, aber sagen, sie war nicht wirklich ein Role Model für mich. Sie war weit weg, also das war nicht so der Typ Frau, der mich beeindruckt hat. Ja, war sie nicht direkt. Da gab es andere. Aber wenn man dann eben mit so einer Persönlichkeit zu tun hat, schuldet man ihr auch, dass man sich quasi mit ihr befasst und wir da manchmal auch Einblick kriegen in sehr private Dinge. Und ich habe festgestellt, dass die ganz viel Ansatz zu Handwerk hatte. Und die hat also tolle Sachen gehabt mit tollsten Stoffen, tollsten Drucken. Und irgendwie in dem Zusammenhang habe ich auch dann erfahren, dass sie sich wohl ihr erstes Ballkleid selber genäht hat. Also die hatte einfach einen ganz besonderen Zugang zu Mode und Verarbeitung. Die hat viele Marken getragen, aber das stand nie drauf. Und fand ich eigentlich sehr cool. Das hat nachträglich, posthum, ist sie dann in meiner Achtung sogar gestiegen durch diese Auswahl von Materialien und Hüllen, in die sie sich quasi verhüllte. Was? Als Privatperson.
Also nicht als Schauspielerin, sondern als Privatperson. Auch ein interessantes Thema, Vintage-Mode. Wie sich der Kunstmarkt verändert hat und warum die Preise so explodiert sind, darüber unterhalten wir uns gleich. Sie können es besser beurteilen, Katrin Stoll, aber ich als Laie habe das Gefühl, vor 20, 30 Jahren ging es bei berühmten Gemälden um den sechsstelligen Bereich und jetzt ist es in Millionenhöhe, wenn man dann Erlöse mitbekommt von dem Van Gogh oder von dem Picasso oder von dem Monet und dem Manet. Mein Verhältnis zu Geld komplett übersteigt. Das sind für mich fiktive Summen, die jetzt weltweit für Kunst erzielt werden, was natürlich auch schön ist, aber der Kunstmarkt hat sich doch dadurch total verändert.
Ja, hat er. Märkte verändern sich natürlich immer, alle Märkte. Und man muss sagen, Picasso, Van Gogh sind internationale Künstler. Das heißt, da stehen internationale Märkte dahinter. In dem Moment, wo mehrere Nationen beteiligt sind, ist natürlich viel mehr Kaufkraft. Wir haben ja vorhin das Thema Regionalität gehabt, also Kunst, die aus Bayern ist, die, sagen wir mal, sehr regionale, hochbedeutend ist und auch eine hohe Qualität. findet zwar weltweit Anerkennung, aber vom Markt ist er sehr klein und die internationalen Künstler werden wie Aktien gehandelt. Die Zielgruppen haben zugenommen, es haben Family Offices, es haben Banken, Abteilungen für Kunstinvestition und dann natürlich private. Das hat sich auch schon als, wie soll ich sagen, als Anlage in Sachwerte neben Gold und anderen Bereichen, Immobilien, hat sich das etabliert. Die Märkte sind einfach dramatisch gewachsen und möglicherweise eben auch durch diese NS-Thematik hat sich vieles auf die Zeit nach 45 fokussiert. Picasso ist nach wie vor der höchst gehandelte Künstler. Und das ist schon ganz spannend. Es ist zum Beispiel auch so, dass Gerhard Richter, einer der teuersten Künstler weltweit und ein Deutscher,
ein zeitgenössischer Künstler,
dass er nie einen festen Galeristen hatte. Normalerweise wie Picasso, Kahnweiler und auch unsere Münchner Künstler Tannhauser, das standen immer große Galerien hinter den Künstlern, die quasi die auch gefördert haben. Und wie im Musikgeschäft oder in anderen Bereichen auch Agenturen und Manager dahinter stehen. Und bei Gerhard Richter ist es eben nicht so der Fall. Und es steht und fällt mit den Märkten. Also man muss schauen, wo ist der Markt und wie erreiche ich den Markt. Und insofern ist für uns natürlich das World Wide Web wichtig. Mhm.
Aber warum ist es so explodiert? Warum sind es solche extreme Preise jetzt? Weil das Interesse größer ist, die Sammlerwut größer ist oder weil es mehr Sammler gibt? Gibt oder weil es eben weltweit alles viel offener ist?
Weil auch viel mehr Geld im Fluss, auch die ganze Erbengeneration, die Börsen, sehr viel verdient wurde, sehr viel geboomt. Und es ist so, wenn die Börsen oben sind, ist der Kunstmarkt oben. Das heißt also, wenn Liquidität vorhanden ist, dann wird auch diversifiziertes Vermögen in verschiedene Sachwertbereiche, auch der Goldpreis, schauen Sie den an. Und dann gibt es aber auch den Spruch, man muss kaufen, wenn die Kanonen donnern. Also wenn Krieg ist quasi, dann kauft man günstig, weil dann gehen die Preise nach oben. Wir profitieren von vielen Bereichen. Wir profitieren natürlich von Nachlässen, von Scheidungen, von auch Insolvenzen, Auflösungen, Liquiditätsbeschaffung. Und das allgemeine Interesse hat zugenommen durch die Museen, die Kommunikationswege, durch die Medien und die Liquidität. Aber der Kunstmarkt ist auch sehr launisch, sehr modisch, sehr volatil. Mhm. Also zum Beispiel Teppiche interessieren heute außer in Südosteuropa und islamischen Ländern nicht mehr viele. Und es gibt eben Dinge, die sich sehr verändern. Auch Barock, Sie haben vorhin Barock angesprochen, Barockmöbel, die haben Dimensionen aus diesen großen Schlössern. Das kriegen Sie heute eben in der Nachbauarchitektur nicht mehr gut unter. Also da gibt es durchaus auch vom Zeitgeist und der Mode gesteuerte rezessive Strömungen.
Also was früher die Barockmöbel waren, ist jetzt die Bauhauskunst zum Beispiel.
Ja, generell ist natürlich kam dann die Konkurrenz von den Billigmöbeln auf. Einerseits neues Design, was viel teurer ist als alte Möbel bisweilen und dann die Billiganbieter, weil die Leute leben globalisierend. Wer lebt heute noch in Häusern? Viele haben Wohnungen und ziehen auch alle paar Jahre um, die reisen lieber, dann Besitz belastet, also sprich Silber müssen sie putzen, Porzellan dürfen sie nicht in die Spülmaschine tun, sie müssen sichern, versichern, sie müssen klimatisch angenehme Rahmenbedingungen schaffen, gerade bei Holz. Und das sind alles so Dinge, die waren früher selbstverständlich. Es hat ja am Ende des 19. Jahrhunderts jeder Lehrerhaushalt eine Hausangestellte. Das gibt es halt heute alles nicht mehr.
Und ein Biedermeier-Sekretär und einen wertvollen Perserteppich. Und das sind jetzt Dinge, die viel weniger Gegenwert haben als in der Zeit, in der sie erworben wurden, obwohl es vom Material her immer noch kostbar ist.
Es gilt auch als spießig natürlich teilweise Biedermeier. Und dann müssen wir sagen, wir haben in Deutschland eine ganz besondere Herausforderung, dass mein Gefühl ist, dass wir ein großes Thema mit der kulturellen Identität haben. Also ausgehend von der Kaiserzeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, Sie haben es gerade gesagt, das Bauhaus, da war die Devise Funktion vor Optik. Mhm. Dann kam der Nationalsozialismus, der sehr disruptiv war, was die Stilprägung anbetraf. Dann kam die DDR-Zeit. Dann kamen die 68er, wer zweimal mit derselben pennt, gehört zum Establishment, also sprich die alten Zöpfe abschneiden. Wiedervereinigung, wenn Sie wollen, war die Pandemie auch noch disruptiv kulturell. Also wir haben in 100 Jahren 6 radikale Resets in der Kultur.
Und das ist viel in der kurzen
und das,
Zeit.
Und wir haben also in meiner Wahrnehmung ganz wenige Leute haben noch überhaupt eine kulturelle Identität, außer uns Bayern, die wir natürlich absolut Hochkultur leben. Und Sie merken das an der Pandemie, als Bergamo so betroffen war und das Militär die Särge abtransportiert und wir alle eigentlich traumatisiert von den Bildern.
Die Bilder wird keiner vergessen.
Und die Italiener stehen auf ihren Balkonen und singen, musizieren. Und und trinken Prosecco, was auch ein italienisches Kulturgut ist, Landwirtschaft nebenbei auch. Und was machen die Deutschen? Die Deutschen kaufen Klopapier und Nudeln. Also es sagt eigentlich alles über unsere kulturelle Identität leider aus.
Gibt es denn eine Lieblingsstilrichtung für Sie persönlich, nach denen Sie mit allen Stilrichtungen beruflich zu tun haben?
Ich würde sagen Qualität. Das kann auch im ganz Einfachen, das kann auch im Textilbereich, das kann auch ein Beschlag an der Möbel sein, ein Schloss. Qualität spüren, fühlen, sehen, aber über alle Kategorien und Jahrhunderte hinweg.
Mit wertvoller Kunst haben Sie tagtäglich zu tun, aus allen Epochen, allen Stilrichtungen, allen Materialien, Porzellan, Silber, Skulpturen, wie haben Sie nochmal gesagt, Flachware, Gemälde, Möbel, Mode, alles was zur Kunst gehört und hinter jedem Stück, das Ihnen angeboten wird, steckt ja auch eine Geschichte und nicht nur Kunstgeschichte. Das beschäftigt einen, kann ich mir vorstellen, doch auch immer.
Also es besteht natürlich die Geschichte des Objektes. Wir hatten ja im Nationalmuseum auch diese tolle Veit-Stoß-Ausstellung, der wegen Betrugs eines Wechsels, Fälschung eines Wechsels verurteilt und fast hingerichtet wurde. Also einmal die Biografie des Künstlers und die Biografie des Objektes als solches. Also es war ja Maurizio Nannucci, das steht auch am Lehmbauhaus als Neonschrift, hat gesagt, all art has been contemporary. Mhm. Jede Kunst war zu ihrer Zeit zeitgenössisch und war oft provokativ und revolutionär. Man erinnert sich bei Opern, die Erstaufführungen wurden ausgebuht. Also die Kunst ist in ihrer Zeit nicht immer verstanden worden und auf Verständnis gestoßen. Und deswegen erzählt, ist da ganz viel Binnengeschichte. Und dann natürlich auch Sammlungsgeschichte, so wie ich vorhin sagte, Habsburg-Wittelsbach. Was ist da mit dem Werk passiert? Und wir versuchen eigentlich in einer zunehmend spezialisierten Gesellschaft, wir sind hoch spezialisiert in unserem Wissen, auch unsere Kinder schon digital, wahnsinnig alert. Aber es geht natürlich auch was verloren. Und das ist die kulturelle DNA oder Identität, wie gerade gesagt. Und dann natürlich auch im Bildungssystem. In Musik und in der Sprache und in vielen Dingen. Und das versuchen wir jetzt, Bildungsauftrag ist übertrieben, aber der Zielgruppe, die das interessiert und die quasi auch unser Magazin lesen und die Philosophie meines Hauses verfolgen aus Interesse, denen machen wir ein Angebot, dass wir einfach mehr kommunizieren. Und meine Intention war eigentlich so eine Art Vogue, im Kunstbereich. Da muss man sagen, dass wir 2019, hat mein CFO gesagt, wir würden 34 Tonnen Papier im Jahr bedrucken. Und das war das Jahr, wo in Australien die Wälder brannten und die Koalas furchtbare Verbrennungen hatten. Und ich fand es ökologisch nicht mehr vertretbar. Und dann habe ich mit einem Team aus einem Fotografen, einem Redakteur aus dem Reisejournalismus und einem Artdirektor haben wir dieses Magazin entworfen und haben dann seit 2020 keine Printkataloge mehr gemacht, sondern nur noch digital. Aber wir haben diese Magazine gemacht, in denen wir die Kulturgeschichte erzählen zu den einzelnen Objekten und auch Hintergrund, auch Münchner Museen und Sammlungen und auch so ein bisschen Nischenthemen behandeln.
Und wenn Sie mit Nachlässen zu tun haben, wo Sie wissen, da gibt es keine Nachkommen, da haben sich Sammler so viel Mühe gegeben oder das waren Gebrauchsgegenstände, die jemand mal wertvoll und wert waren, da arbeitet man sich doch auch in die Geschichte von den ehemaligen Besitzern ein. Wie eben Haus Habsburg oder Wittelsbach, die spannende Geschichte, wo das in diesem ungarischen Schloss alles eingemauert war. Die Dinge erzählen ja auch viel mehr Geschichte und sind auch ein Spiegel ihrer Zeit.
Auf jeden Fall. Und manchmal ist man auch sehr persönlich berührt über diesen Einblick, den man bekommt. Weil eigentlich ist unser Job ja, die Objekte richtig zu beschreiben und bestmöglich zu vermarkten, wenn man es ganz pragmatisch sieht. Aber wir bekommen eben sehr viel Soft Skills auch mit und versuchen auch da mit Respekt und Verantwortung umzugehen. Und wir wissen ja auch, dass Marketing, also sprich die Verpackung von einem Objekt, eine große Rolle spielt. Dass wir ja oft sehr verführt werden. Also ich glaube, 80% von Käufen sollen emotional gelenkt sein oder 70. Und entsprechend versuchen wir natürlich auch durch das, also wir machen nicht eine große Verpackung, es muss bei uns schon das drin sein, was draufsteht. Das hat auch was mit Haftung zu tun. Aber wir versuchen eigentlich, die Gesellschaft wieder mehr zu sensibilisieren für alles Schöne, was uns umgibt, für Kunst, Kunsthandwerk, aufwendige handwerkliche Güter und Waren. Und das kann, Sie sehen es auf dem Oktoberfest, ein Pferdegespann mit dem Zaumzeug sein. Aber es sind viele Dinge, die wir im Alltag erleben, die wir vielleicht gar nicht so bewusst konsumieren. Und das versuchen wir anhand von diesen Objekten auch wieder zu veranschaulichen.
Das war ein schönes Schlusswort zu einem schönen Ratsch, Katrin Stoll aus dem Auktionshaus Neumeister. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren und uns die Kunst etwas näher gebracht haben und was wert ist. Was ist Ihnen denn viel wert?
Ja, das ist wichtig. Menschen, eigentlich Gespräche, der Austausch zwischen Menschen, Familie, Werte, Erhalt von Werten. Sprache, die Kommunikation zwischen Menschen halte ich für sehr wichtig. Und ja, das Leben mit schönen Dingen, das muss man nicht immer besitzen.
Das ist eine gute Einstellung. Und was ist für Sie Heimat?
Heimat ist in der Tat für mich Bayern. Ist Natur und Berge und Land. Ist auch die Maxvorstadt. Sind die Menschen, ist die Sprache. Gepflegtes Bayerisch ist Musikgut und ja, ganz viel.
Dann bedanke ich mich herzlich, dass Sie bei BR Heimat waren. Herzlichen Dank, Katrin Stoll.